Sanierungsfall. Der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche.
Mit Bergfeld
und Lange.
Jochen.
Bert.
So, unser kleiner Podcast Sanierungsfall Episode 5. Jochen, worüber wollen wir heute sprechen?
Richtig, wir wollen über Daten sprechen. Wir nennen unseren Podcast ja Sanierungsfall, nicht ohne Grund. Wir wollen ja Themen besprechen, die wichtig sind für die Zukunft der Sanierungs- und Renovierungsbranche. Und das trifft ganz besonders zu auf das Thema, was wir in der 5. Episode besprechen. Nämlich der Titel ist Zwischen Abgrund und Aufstieg. Daten entscheiden zukünftig über den Unternehmenserfolg. Klingt dramatisch, kann es auch werden. Warum, Bert?
Ja, also vielleicht müssen wir noch eins vorwegschieben. Unser kleiner, kuscheliger Podcast hat ja nicht den Anspruch, jetzt den Zuhörern, den Unternehmerinnen und Unternehmern nun ihr Geschäft zu erklären und was sie zu tun oder was sie zu lassen haben, sondern wir beide haben uns ja auf die Fahne geschrieben, über Themen zu sprechen, die aus unserer Sicht für die Branche sehr, sehr wichtig werden, und zwar frühzeitig darüber zu reden und sie aus dieser riesigen Gemengelage an Themen, die heute auf die Unternehmen und auf die Verantwortlichen ja einprasselt an vielen Stellen, sie herauszuziehen und sie einmal ins Rampenlicht zu stellen, um zumindest darauf hinzuweisen, dass diese Dinge einfach auf uns zukommen. Und das Thema Daten hört sich zunächst einmal vielleicht nicht sonderlich aufregend an, aber du hast es ja gesagt, zwischen Abgrund und Aufstieg, Daten werden in Zukunft über den Unternehmenserfolg entscheiden. Daten werden das Geschäftsmodell maßgeblich an der Stelle beeinflussen.
Richtig, und natürlich ist dieser Titel, wie ich schon gesagt habe, klingt dramatisch, aber wenn die Sanierungs- und Renovierungsbranche, also die Hersteller und die Großhändler, nicht jetzt anfangen, sich mit ihren Daten zu kümmern und sie auf Vordermann zu bringen, damit man sie auch effektiv nutzen kann, haben wir festgestellt, so, wir sehen das so, wir denken das so und wir weisen darauf hin, wie du sagst, dass dann könnte es ein Problem werden, weil bisher werden Daten oder beziehungsweise Daten sind ja eben nicht mehr längst nicht nur Werkzeug für den E-Commerce, sondern sie werden ja Voraussetzung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und auch die gesamten Geschäftsprozesse zu digitalisieren und damit, wenn Unternehmen das machen, dann bleiben sie wettbewerbsfähig, auch in Zukunft.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben ja, der GRF hat ja gemeinsam mit Dirken vor 4 Jahren die XPIM gegründet. Da ging es auch schon, oder geht natürlich da im Kern um Daten und in erster Linie um Materialstammdaten. So sind wir ja angefangen, so sind wir gestartet. Auch insbesondere für den E-Commerce, also ich sage mal Nebenprodukt, sind die Stammdaten fürs ERP-System, aber der Blick ging ja ganz klar vor 4 Jahren in das Thema E-Commerce. Also wie können Daten vernünftig aufbereitet werden, hochautomatisiert, um vernünftigen Shop auf die Beine zu stellen, um am Ende auch auf das Thema Plattforming zu kommen, von dem wir ja schon durchaus überzeugt sind, dass das etwas ist, was die Branche auch mitprägen wird in den kommenden Jahren von der Kundenseite her. Und die Geschwindigkeit, und das kann ich für mich ganz gut nachvollziehen, weil ich ja nun, weiß Gott, kein Digital Native bin, die Geschwindigkeit hat so enorm zugenommen, dass wir eben nicht mehr als erstes über die E-Commerce-Daten reden, sondern schon 1, 2, 3 Schritte weiter sind. Selbstverständlich brauchst du Daten für dein ERP-System, selbstverständlich brauchst du Daten für deinen Online-Shop, aber das in der Diskussion, die wir führen mit allen möglichen Menschen und Dienstleistern, ist das schon ein absolutes Selbstverständnis, sondern wir reden über viel komplexere Daten, wir reden über Daten, die miteinander harmonieren oder kommunizieren müssen. Wir reden über gesetzliche Anforderungen. Wir reden über Themen wie aktuell die PPWR, also die Europäische Verpackungsverordnung, die mit vielen Daten kommt. Wir reden über einen digitalen Produktpass, der erhebliche Veränderungen mit sich bringen wird. Wir reden darüber, dass Daten mitentscheiden, ob Aufträge zusammenkommen oder ob sie es nicht tun. Und
richtig.
Ich habe da ein schönes Beispiel für. Ein größerer Malerbetrieb aus Berlin mit rund 50 Mitarbeitern hat also maßgeblich die Stadt Berlin und auch die Humboldt-Universität als Kunden. Und er muss heute schon für die Humboldt-Universität jedes Produkt, das er einsetzen will für einen Auftrag, auf einer internen Plattform der Uni verifizieren lassen und freigeben lassen. Sonst darf er das Produkt nicht verarbeiten.
Richtig. Und wir haben mit diesen ganzen Beispielen zu tun. Wir hören das, wir reden ja mit vielen. Und man kann durchaus sagen, und wir werden das jetzt auch im Podcast besprechen, dass man sagen kann, nicht derjenige, der die Produkte hat, verkauft, sondern derjenige, der die Daten hat. Das ist zugespitzt, aber in diese Richtung geht das. Und wichtig ist, nicht nur die Daten zu haben, sondern sie auch nutzbar zu machen im Unternehmen und verknüpfen zu können. Und natürlich, Bert, wir haben jetzt ein paar Dinge aufgezählt, die Unternehmen zukünftig vorhalten müssen an Daten, um überhaupt zum Beispiel gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Aber Daten sind ja auch eine Wundertüte und eröffnen sehr, sehr viele Chancen für die Unternehmen, ob es im E-Commerce ist oder eben auch bei der Gewinnung von Aufträgen.
Ja, absolut. Also das wird ein entscheidender Punkt werden. Und damit ist ja nicht, mit diesen Daten ist ja eben nicht gemeint Länge, Breite, Höhe, Gewicht oder so etwas, sondern eben sehr, sehr viel mehr, tief in die Rheologie, technische Anforderungen, die Funktionalität eines Produktes nach Nachhaltigkeitskriterien oder. Und das ist nicht zugespitzt, wie du das gesagt hast. Es ist im Moment vielleicht eine Zuspitzung, weil es nicht der Alltag ist für die Betriebe, aber es wird einen größeren Raum einnehmen, wenn ich auf Plattformen Dinge erstmal freigeben muss, ob ein Produkt überhaupt geeignet ist und warum und weshalb. Und da wird es eben nicht reichen zu sagen, naja, die ist hochdeckend oder sie ist eher gräulich oder gelblich oder sonst was, sondern da geht es um wirklich Informationen, von denen ich behaupten würde, jetzt hänge ich mich mal aus dem Fenster, die meisten Händler diese Informationen heute in seinen IT-Tiefen nicht hat. Und wenn er sie hat, dann reden wir dann schnell eben von nicht miteinander verbundenen Datensilos. Also das Nutzen, das Einsetzen von Daten, wenn ich sie habe, ist ja das Entscheidende, wird ein entscheidendes Thema sein. Wir haben immer davon gesprochen, dass Daten kein Wettbewerbsvorteil sind. Bei der XBIM haben wir immer gesagt, Daten sind kein Wettbewerbsvorteil. Sie sind die Grundlage, du musst sie haben. Und ich würde heute noch sagen, Daten sind kein Wettbewerbsvorteil, weil sie verfügbar sind. Die Nutzung der Daten, wie ich die Daten nutze, wie ich sie miteinander in Verbindung bringe, das ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Das würde ich so sehen.
Genau, und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen sagen, dass das Thema Daten wichtig ist. Wir wollen aber auch erklären, dass bis man die Daten wirklich effektiv nutzen kann, dass für die Unternehmen noch einiges an Arbeit und auch Fallstricken vor ihnen liegen. Da wollen wir keine Angst machen. Wir wollen einfach, dass die Herausforderung und das Risiko auch klar benennen für die Unternehmen, die sich damit heute nicht beschäftigen. Und wir sehen es so, dass nicht jedes Unternehmen wird es schaffen. Und es ist nötig, auch da strategische Partnerschaften und Allianzen zu suchen, damit nicht jeder, du hast schon von Datensilos gesprochen, auf eigene Faust Insellösungen macht und dann wird es nämlich richtig schwer. Und wir haben uns für die Episode, die fünfte Episode, wieder Gäste eingeladen, kompetente Gäste, nämlich einmal Miriam Kurka. Sie ist Product Data Automation Manager bei der XPIM in Hahn, wie schon erwähnt, einer Tochtergesellschaft vom GRF. Und in dieser Funktion beschäftigt sie sich mit der Automatisierung und Qualität von Produktstammdaten sowie der Digitalisierung von Datenprozessen, sowohl für Hersteller als auch Großhändler. und sie unterstützt Unternehmen dabei, Produktdaten effizient zu automatisieren und digitale Prozesse zu optimieren. Willkommen, Miriam.
Hallo, vielen Dank.
Ja, unser zweiter Gast heute ist Thomas Mix. Thomas, du warst ja schon mal Gast in unserem Podcast. Thomas ist KI-Experte und Gründer der Digitalagentur DIM-Abteilung und Co-Founder der Closive AI in Düsseldorf, also ein KI-Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf KI-Konversationstools. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, wunderschönen guten Morgen, Miriam, Jochen und Bert. Guten Morgen.
Mein Geschäftsführerkollege bei der XBIM, der Marvin Obern, hat ein schönes Beispiel gebracht. Die Miriam kennt das. Daten sind vergleichbar der Energiezentrale eines Hauses. Ohne Strom funktioniert weder die Heizung noch der Kühlschrank. Und am Ende gilt das auch für Daten, nicht? Dass, wenn uns das Thema, das merkt man ja, glaube ich, das Thema Daten so triggert, dann glaube ich, liegt es eben auch daran, dass sie so essentiell sind. Ohne Daten werden die Dinge in Zukunft sehr schwierig. Wann die Zukunft eintritt, ist halt auch schwierig vorherzusagen. Aber wir vergleichen Daten tatsächlich, ich finde das ein schönes Beispiel, mit der Energiezentrale eines Hauses. Ohne Strom kannst du nicht mal einen Kaffee machen. Ne? Dann war es das.
So ist es, Bert. Wir reden nicht nur über die Pflichten und die Probleme, sondern wir reden natürlich auch über die Chancen. Aber wir wollen erstmal unsere beiden Gäste fragen. Man sagt ja entweder, es ist die Energiezentrale oder Daten sind das neue Gold. Was ist damit gemeint, Thomas?
Ihr hattet gerade schon mal so ein bisschen über das ganze Thema Produktdaten gesprochen und Unternehmensdaten. Aber letztendlich, wenn man sich einfach nur mal vorstellt, wo Amazon sein Geld mit verdient und die ganzen Plattformen wie Google und Co., dass sie unsere E-Mails lesen, kostenlos Gmail anbieten, damit sie verstehen, was brauchen wir, was sind wir für Personen. Und wenn man sich das mal in der B2B-Welt sich einfach mal so ein bisschen vorstellt, ist, wenn ich jetzt genau weiß, wann ist wo ein Bauprojekt, wann brauchen die einen Boden, wann muss da ein Maler sein, wenn ich diese Daten hätte, dass ich weiß, wann wo gebaut wird, wann kann ich ein Angebot schreiben, dann wird es einem vielleicht ein bisschen klarer, wie wichtig es ist, Daten zu besitzen, weil die meisten Unternehmen sehen es immer so aus so einer proprietären Sicht und sagen, meine Daten, aber letztendlich, wir brauchen viel mehr Daten. Ich kann mal ein Beispiel sagen, ich habe mit einem Unternehmen zu tun gehabt, die sagten, Mensch, Thomas, gibt es da nicht irgendwo die Möglichkeit, dass man über KI herausfinden kann, wo jetzt ein Bauprojekt entsteht und in welcher Planungsphase sind die damit? Und dann habe ich gesagt, wie macht ihr das denn aktuell? Und er sagte, ja, unser Außendienst ist angehalten, jedes Mal, wenn die an einer Baustelle vorbeifahren, dann fotografieren die diese Bauschilder. Da stehen ja immer dann hier, ne? Dann fotografieren die Bauschilder, um rauszufinden, ob da irgendwo so ein Bauprojekt ist, wer ist der verantwortliche Planer und dann rufen die da an. So. Und das bedeutet, wenn ich weiß, wo gebaut wird, was für ein Bedarf ist, was mein Kunde für ein Problem hat, ja, dann kann ich anbieten. Und das ist halt auch ein Thema der Daten. Und da kann man sich ja schon irgendwie ein bisschen ausmalen, wenn ich weiß, wann wo gebaut wird, wann was benötigt wird, dann wäre das ein Riesenwettbewerbsvorteil. Und das sind Daten. Ja, da geht es um Daten.
Richtig. Welche Entwicklungen sorgen denn dafür aktuell, dass Unternehmen deutlich mehr und auch deutlich bessere Daten benötigen als noch vor wenigen Jahren? Wir haben ja schon die Stichworte gehört, europäische Verpackungsverordnung. Wieso sind da so viele Daten notwendig?
Mal abgesehen davon, dass Daten grundsätzlich immer notwendig sind, wenn man irgendwelche Dinge verkaufen möchte. Also Daten sind nichts anderes als Wissen. Wissen in ihrer granularen Form. Dementsprechend das Wissen darüber, zum Beispiel bei der PPWR, ob eine Verpackung irgendwelche Inhaltsstoffe enthält, die für die EU zugelassen sind oder nicht. Allein dieses Wissen, also diese Informationen, muss ja irgendwie transformiert oder transportiert werden, damit der Kunde im Endeffekt ein Produkt erhalten kann. Das heißt, einerseits natürlich steigt durch gesetzliche Anforderungen halt er die Notwendigkeit, Daten zu erfassen, Daten zu halten und durch die Gegend zu schicken. Andererseits natürlich entwickelt sich auch durch gesellschaftliche Entwicklungen die Notwendigkeit, dass mehr Daten gehalten werden. Also früher, ich sag mal noch vor meiner Zeit, war es ja normal und üblich, dass man in den Laden gegangen ist, hat sich das Produkt angeschaut und gekauft. Heute beginnt der Prozess ja des Kaufens viel früher. Der Kunde informiert sich und da werden schon die ersten Daten benötigt. Also das heißt, welche Eigenschaften hat das Produkt? Kriege ich das hier zum Beispiel an meiner Hauswartung gut dran? Wen brauche ich dafür? Kann das Produkt überhaupt noch nicht verkauft werden? Also Richtung Biozidverordnung. Alles das wirkt schlicht und ergreifend darauf ein, dass es immer mehr Daten und höhere Qualität an Daten benötigt auf allen Seiten oder entlang der ganzen Lieferkette, die wir dafür dann auch brauchen.
Setzt aber voraus, Miriam, dass der Kunde, also der Verarbeiter, genau auf diese Themen abhebt. Nicht? Also solange der Verarbeiter diese Fragen nicht stellt oder gestellt bekommt von seinem Endkunden, um diese dann sozusagen ja auch in seine Lieferkette weiterzugeben, welches Produkt muss ich eigentlich einsetzen oder darf ich einsetzen, das ist halt das Entscheidende. Ich habe manchmal so den Eindruck bei uns in der Branche, dass dadurch, dass unsere Kundenstruktur ja eher konservativ oder deutlich konservativ strukturiert ist in seiner Arbeitsweise, im gesamten Handwerk, das ist gar nichts Negatives, und die Digitalisierung ja auch nicht jetzt eine Vorreiterrolle spielt bei uns in der baunahen Branche, haben wir auch so ein bisschen Luft. Ne? Ist das auch dein Eindruck, dass wir sagen, naja, also weil der Druck einfach nicht da ist oder anders kann ich mir eigentlich nicht erklären. Ne?
Ich sag mal so, auf der gesellschaftlichen Seite haben wir definitiv noch, ich nenne es mal die Zeit, die wir uns nehmen können, um das Thema vernünftig aufzubauen. Ja. Auf der regulatorischen Seite sieht das natürlich ganz anders aus. Also die PPWR, die uns jetzt definitiv beschäftigt und bei vielen auch zumindest mal auf den Schirm gerufen werden sollte, um zu prüfen, ob der Datenbestand da ist, der dafür benötigt wird. Dort sind wir ein stark reglementierter Markt, der dementsprechend auch Daten halten muss, die dafür notwendig sind, um das Produkt überhaupt verkaufen oder Richtung Verarbeiter bringen zu dürfen.
Die PPWR ist eigentlich ein schönes Beispiel, also die Europäische Verpackungsverordnung, die gilt ja seit wenigen Tagen in Deutschland. Und daran kann man eigentlich ganz schön erkennen, was damit gemeint ist, mit Daten, die eigentlich mit dem Produkt in erster Linie, mit den Verarbeitungseigenschaften oder mit Umsatz, den man mit dem Produkt machen will, eigentlich gar nichts zu tun hat. Sondern am Ende geht es darum, wie die Produkte von A nach B kommen und was ich dafür brauche und welche Informationen der Gesetzgeber eben vorschreibt. Also ich setze eine Palette ein, dafür brauche ich von meinem Lieferanten, der mir die Palette geliefert hat, irgendwie eine Konformitätserklärung, dass dieses Produkt auch als Verpackungs- und Transportverpackung eingesetzt werden darf. Ich nutze Kartons im Großhandel, alle möglichen Größen, wo ich wiederum Produkte reinlege und den Karton als Transportverpackung nutze. Ich nutze Füllmaterial. Ich verschließe den Karton mit Klebeband oder noch einmal mit einem Kunststoffzorband drumherum. All das sind Teile der PPWR. All für diese Produkte brauche ich Konformitätserklärungen, dass die eingesetzt werden dürfen in der Europäischen Union. Die muss ich mir besorgen, die muss ich vorhalten im Falle des Falles. Das sind alles Daten, die ich brauche. Und das, was für uns im Großhandel ja völlig neu ist, dass der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber an der Stelle sagt, dass das Thema Handelsmarke, die Eigenmarke des Handels jetzt auch dazu führt, dass ich als Großhändler an der Stelle mehr Pflichten habe. Ich kann also nicht einfach sagen, das wird ja für mich produziert, das macht der ursprüngliche Hersteller, sondern der Gesetzgeber sagt, habe ich eine eigene Marke, die ich auch so bewerbe, mit meinem eigenen Namen auf den Verpackungen und in dem Falle von mir aus auf dem Eimer oder auf dem Tapetenkarton oder was auch immer, dann bin ich eben auch Erzeuger dieser Verpackung. Also sprich, ich bin der nach Gesetz der Erzeuger dieses Eimers. Ich bin nicht der Hersteller, aber ich bin der Erzeuger der Verpackung, weil das Produkt, was da drin ist, eben meinen Namen trägt. Und das bedeutet, dass ich besondere Pflichten habe. Das kennen wir als Großhandel, als Großhändler an der Stelle nicht. Auch das bedeutet, ich muss selber Konformitätserklärungen erstellen, muss sie zur Verfügung stellen und muss sie im Teil der Lieferkette auch bereitstellen. Also das, man kann schon erahnen an diesen kurzen Ausführungen, wie viel Daten erhoben werden müssen, besorgt werden müssen und vorgehalten werden. Jetzt kann man immer sagen, wo kein Kläger, da kein Richter, aber es wird eben in einer gewissen Übergangszeit gar kein Problem darstellen, aber es wird zur neuen Normalität in den nächsten Jahren werden, da bin ich schon von überzeugt.
Miriam, du arbeitest ja zum Beispiel mit Großhändlern zusammen, du berätst sie. Was sind die größten Schwierigkeiten? Bleiben wir mal bei dem Thema europäische Verpackungsverordnung. Womit kämpfen die Großhändler? Sind das die fehlenden Daten oder sind das unterschiedliche Datenqualitäten oder auch unklare Verantwortlichkeiten? Gib uns mal so einen Einblick in diese Problematik.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren und es unterscheidet sich natürlich auch von Großhändler zu Großhändler. Die einen sind da deutlich weiter, die anderen stehen noch sehr am Anfang. Das kann man so gar nicht pauschal sagen. Was man aber sagen kann, dass es vor allem unterschiedliche Datenstandards sind, die vielermaßen zu Problemen führen. Vor allem auch dadurch, dass die Branche ja nie irgendwann mal einen gemeinsamen Konsens gefunden hat, wie man Daten zusammen pflegen und halten möchte, hatte ich letztens zum Beispiel den Fall, dass wir unsere Daten mit den Daten eines Großhändlers abgeglichen haben und festgestellt haben, irgendwo fehlen jetzt hier bei einem Produkt irgendwie 20 Artikel. Wir haben festgestellt, in der Anlage dieser Artikel wurde beim Großhändler einfach gesagt, okay, wir legen jetzt nicht alle Farbtöne an, die dieses Produkt haben kann, sondern wir legen nur pro Preisgruppe quasi, also wenn der Hersteller einen bestimmten Preis aufruft, einen Artikel an, nennen den dann Sonderfarbton oder nennen den dann Standardfarbton. So, und dann kommt natürlich, wenn mal das Produkt gekauft werden soll oder bestellt werden soll beim Hersteller, die Frage auf, naja, welche Artikelnummer ist denn das nun? Ja, das sind dann 10 verschiedene, die dann angegeben werden könnten. Also es ist einerseits halt die unterschiedlichen Standards, die dazu führen, dass es Probleme beim Datenaustausch gibt. Andererseits natürlich aber auch, dass eine Abteilung im Hause nicht weiß, was diese andere macht. Also das heißt, die Verantwortlichen, mit denen ich da gesprochen habe, das waren die, die sich dann um das Thema PIM-Datenmanagement kümmern sollten. Hätte ich diese Frage an, ich nenne es mal, den Innendienst gestellt, die hätten mir sofort sagen können, ja, wir haben halt nur einen Artikel dafür angelegt. Das sind natürlich 10 verschiedene Artikelnummern, aber wir wissen ja, wenn wir was bestellen wollen, was wir bestellen wollen. So, da heißt es, redet auch keiner miteinander so wirklich, um das Thema Daten innerhalb des Unternehmens vernünftig auf 2 Beine zu stellen.
Thomas, was sind an der Stelle deine Erfahrungen mit zum Thema Datenqualität und Quantität?
Sehr ähnlich kann ich das nur unterschreiben, was Miriam gerade so gut ausgeführt hat. Wir haben ähnliche Herausforderungen, was das Thema Daten oder, wie Miriam gesagt hat, Wissen angeht. Wenn wir also KI-Projekte umsetzen und wir merken ja, in den Unternehmen wird ganz fleißig KI genutzt von den Mitarbeitern. Jeder verwendet mittlerweile fast ChatGPT und Co. Und sobald es aber darum geht, Mensch, kann man damit nicht auch irgendwie Automationen erstellen oder Agents oder können die uns nicht noch wirklich ein bisschen digital unterstützen, dann merken wir, dass die Daten nicht da sind, um es zu machen. Weil wir müssen, wenn man sich das mal vorstellt, wenn wir so einen KI-Agenten aufbauen und sagen zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Case, ist zum Beispiel, es gibt so eine Support-E-Mail-Adresse, da laufen alle E-Mails zusammen in einem Unternehmen, Reklamationen, Bestellungen, Nachfragen, alles läuft in so ein E-Mail-Konto rein und merkt man öfters, dass da der Kundensupport teilweise 5-6 Tage hinten dran ist, um Antworten zu machen, weil da irgendwie alles aufläuft. Und dann ist da halt eine Überlegung, dass wir sagen, okay, da wird jetzt ein KI-Agent soll da entwickelt werden, der die E-Mails schon mal vorsortiert. Und dann merken wir halt auch, wenn wir diesen KI-Agent trainieren wollen, dass gar keine Trainingsdaten da ist. Keiner kann mir genau sagen, wie antwortet ihr denn da drauf? Ja, das kann man so nicht sagen, das ist unterschiedlich oder wo liegen denn, da hat jetzt ein Kunde angefragt, ich brauche da einen Verarbeitungshinweis nochmal, wo kann er das runterladen? Daten liegen in den Unternehmen auch an verschiedenen Orten, das heißt Marketing, also wenn es so siloübergreifende Themen sind, Marketing hat teilweise eigene Softwareprogramme im Einsatz wie Canva und Adobe und Vertrieb arbeitet mit dem CRM-Tool und die Daten liegen an unterschiedlichen Quellen, wir kriegen die nicht zusammen. Oder halt auch, was wir sehr oft auch haben, was wir hier auch noch nicht besprochen haben, ist teilweise auch der Gap zwischen den unterschiedlichen Führungsebenen. Also wir merken so, die Führungsebene C, das C-Level hat oft gar kein Verständnis für das Operative, für die Details. Die sagen, ja, das ist doch toll, dann machen wir das. Die verstehen aber teilweise nicht die Abläufe oder denken, Mensch, ich habe doch hier ein teures Salesforce oder ein teures SAP, das kann doch alles. Dass aber teilweise die Daten nicht richtig gepflegt wurden, dass sie an unterschiedlichen Orten liegen oder dass halt so ein Datenmüll da ist und kein Datengold Gold da liegt, sondern dass man letztendlich hingeht und hat einen riesen Wust an unglaublich vielen Daten, wo man sagt, guck mal, wir haben doch die E-Mails hier der letzten 15 Jahre und wenn ich dann da die KI hinjage, dann können die nichts Sinnvolles damit machen. Das heißt, letztendlich aus dem Datenmüll wird dann auch die KI nur irgendwas halluzinieren und dann kommt da hinten ganz viel Müll raus. Wir merken, der Druck ist da. Die Unternehmen, also letztes Jahr haben rund 40% der kleinen und Mittelstandsunternehmen sich mit KI beschäftigt. Jetzt sind es mittlerweile schon knapp 55%, und das wird die nächsten Jahre mehr sein. Und mit dem Einzug der KI, dass wir uns jetzt Agenten aufbauen können, dass wir automatisieren können, steigt halt der Druck, dass wo sind meine Daten, wie gut sind meine Daten, wie komme ich daran? Also wir haben ähnliche Problemsituationen bei unseren Projekten.
Aber wir haben doch schon einen klaren, du hast es ausgeführt, Thomas, ein klares Thema. Wer glaubt, dass er ein KI-Modell nutzen kann, um seinen Datenmüll aus Datenmüll Datengold zu machen, wer glaubt, die KI macht jetzt alles gut, ich brauche halt irgendwie ein schönes Modell und die macht das schon alles und die crawlt mir die Daten und alles wird gut, dem muss man wohl sagen, das wäre eine schlechte Empfehlung, oder?
Ja, es funktioniert nicht. Also wir merken es ja selber. Jeder, der schon mal mit Claude oder mit ChatGPT oder Gemini gearbeitet hat, merkt, manche Ergebnisse sind gut, manche Ergebnisse sind katastrophal. Und umso mehr Informationen ich da reinpacke, umso mehr kriege ich verwirrte Antworten. Und letztendlich ist es genauso. Also wenn wir an ein Projekt rangehen, jetzt einfach mal so einen Einblick zu bekommen, zum Beispiel gehen wir in ein Unternehmen rein und sagen, die möchten für die Website einen Chatbot haben, der die Kunden informiert, der Kundenanfragen beantworten kann. Und ich nehme jetzt einfach mal so einen Raumausstatter zum Beispiel oder einen Malerbetrieb. Die haben teilweise 400-500 Hersteller mit über 2000 Produkten. Wie soll so ein Chatbot dann darauf Antworten geben? Dann wird es schon sehr schwierig. Und im ersten Schritt gehen wir letztendlich erstmal hin und lesen einfach erstmal mit und gucken uns erstmal so 1000 Kontaktanfragen an und setzen da die KI hin und lassen erstmal die KI lernen. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, okay, was habt ihr für Prozesse, was ist immer wiederkehrend, wo macht auch erstmal ein Hebel Sinn. Wenn mir ein Unternehmen nicht sagen kann, wie viel E-Mails sie zum Beispiel kommen und wir sollen dann Automation bauen, dann weiß ich noch gar nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Das heißt also, wir gehen in der Regel hin und machen einen Workshop und fragen erstmal, wo glaubt ihr denn, könnten wir denn KI einsetzen und automatisieren? Und da werden teilweise Probleme benannt, die gar nicht wirklich ein größeres Problem sind, sondern das betrifft dann vielleicht 20 Aktionen im Jahr. Und dann gibt es wieder Themenbereiche, wo man sagt, da macht jetzt eine Automation oder der Einsatz von KI Sinn, weil das ist einfach sehr oft der Fall oder da gibt es eine Häufung oder da wacht auch ein Hebelsinn, dass man da also automatisiert. Und das merken wir halt einfach, dass die Unternehmen, sobald sie sich mit dem Thema KI auseinandersetzen, dass sie sehr schnell an Grenzen kommen und dann stoppen die Projekte, weil einfach nicht bewusst ist, was haben wir eigentlich für Probleme, wie viel Anfragen kriegen wir denn da? Die haben das Gefühl, ja, bei uns klingelt auch 500 Mal in die Stunde das Telefon und wir merken, nee, das sind vielleicht 7 Mal. Also das sind halt alles so Sachen, da sind noch sehr viele Gefühle im Spiel. Jeder hat dann einen anderen Blick drauf. Es wird teilweise auch überschätzt, was die Softwareprogramme aktuell schon leisten in den Unternehmen. Die Datensilos können untereinander nicht kommunizieren. Also das sind so ganz typische Probleme, auf die wir stoßen und die teilweise so Projekte dann auch erstmal wieder ins Leere laufen lassen oder stark verzögern, wo man einfach sagt, so, wir müssen hier erstmal aufräumen, wir müssen erstmal gucken.
Kann man denn sagen, dass, also Frage an euch beide, Miriam und Thomas, kann man denn sagen, dass die Nutzung von Daten, also die optimale Nutzung von Daten, neue oder erweiterte oder andere Prozesse im Unternehmen erfordern, als das heute der Fall ist?
Auf jeden Fall. Zumindest muss man mal überhaupt, wenn man sich mit dem Thema Daten beschäftigt, auch mit dem Prozess befassen. Es ist absolut notwendig, wenn man guckt, welche Daten brauche ich, zu entscheiden, beziehungsweise überhaupt erstmal zu sehen, wo entsteht diese Daten überhaupt. Also das heißt, beispielsweise, ich will ein Produkt verschicken. Dafür brauche ich, keine Ahnung, die Information, ob das Ding ein Biozidprodukt ist. Wo kommt denn überhaupt die Information her, dass es ein Biozidprodukt ist? Wo in meiner Kette erfasse ich diese Information auch? Und wer erfasst diese Information? Ist das eine Person, die das überhaupt entscheiden kann, darf, soll? Das darf man überhaupt nicht vergessen in dem ganzen Thema, dass halt der ganze Prozess von eben Entstehung dieses Wissens, Entstehung der Daten bis hin eben zur Weiterleitung und Ausgabe an Kanal X absolut wichtig und auch notwendig zu betrachten sind, wenn man das Thema angeht.
Vielleicht drehen wir es auch mal ins Positive. Gibt es Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, die schon bessere Voraussetzungen haben, was die Daten angeht? Also ich will nochmal auf den Punkt kommen, wie die Unternehmen, die jetzt anfangen mit den Daten irgendwie zu arbeiten, in welche Richtung sie sich bewegen müssen, damit es auch nutzbar ist, damit es zu verknüpfen ist und nicht viele Stellen im Unternehmen Daten unterschiedlich handhaben. Thomas?
Ja, also das Level ist sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die sind teilweise schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da wird auch mehr darauf geachtet, dass Mitarbeiter da auch bestimmte Prozesse einhalten. Aber im Großen und Ganzen merken wir schon, dass die Prozesse, dass die noch nicht so ausgearbeitet sind und dass sich jeder dran hält oder dass es generell Prozesse für alles gibt. Also wir hören sehr oft, wenn wir sagen, okay, jetzt soll da ein Telefon-Agent eingesetzt werden, der soll eine Antwort geben, dann fragen wir die, okay, was antwortet ihr denn darauf? Und dann hören wir immer, das kann man so nicht sagen. Oder jeder im Unternehmen hat eine andere Antwort. Oder der im Kundensupport arbeitet, sagt, ja, ich habe mir hier mal eine Excel-Liste gebaut, da habe ich mir mal die wichtigsten Sachen reingeschrieben und der andere sagte, ja, das steht doch alles im CRM, also ich arbeite nur mit dem CRM. Da hat auch jeder seine eigenen Prozesse und wenn ich dann hingehe und sage so, und das soll jetzt mal die KI übernehmen, ist das unmöglich, weil letztendlich, was soll sie übernehmen? Dieses Chaos. Und dann gehen wir teilweise hin und müssen das sortieren, wir müssen gucken, wo kommen die her. Und ein anderes Problem ist halt auch wirklich dieses, dass halt an verschiedenen Orten verschiedene Informationen liegen. Und da wird es in Zukunft halt viel mehr Schnittstellen geben, wo Agenten aus verschiedenen Quellen sich Daten herholen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir haben für einen Kunden bauen wir gerade einen Support fürs Callcenter. Und wir haben dann mit Zustimmung auch von dem Arbeitnehmerbeirat, hören wir bei den Gesprächen mit. Klar, der Kunde wird auch informiert, dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Wir hören die mit, damit wir überhaupt mal anfangen können zu lernen in den Systemen. Und da sind dann beispielsweise folgende Cases. Dann kommt beim Support eine Information an. Da sagt jetzt zum Beispiel ein Kunde, ja, ich warte immer noch auf meine Lieferung, bin da sehr unzufrieden und ich weiß, ich bin ja Neukunde bei Ihnen, aber ich habe 5 weitere Projekte vor, da wollte ich eigentlich mit Ihnen drüber reden, aber solange wir das hier nicht in den Griff kriegen mit dieser Lieferung, mache ich erstmal mit Ihnen gar nichts mehr. So, dann geht diese Information geht dann an die Logistik raus und dann sagt der Support-Mitarbeiter, liebe Logistik, guck mal, der wartet auf seine Lieferung. Aber es geht die Information nicht nochmal parallel an den Vertrieb raus, wo man im Endeffekt dem Vertriebler sagt, pass mal auf, bleib mal dran bei dem Kunden, der will noch 5 weitere Projekte bei uns platzieren. Und das kann zum Beispiel nachher eine KI und das merken wir halt, dass da die silo-übergreifende Thematik, dass also Daten im Unternehmen nicht gematcht werden. Und da sehen wir teilweise, und es gibt auch Erhebungen, dass es da teilweise 20-30% mehr Umsatz kann ein Unternehmen machen, indem die Daten nicht irgendwo verschwinden, sondern verarbeitet werden, ohne dass ich Neukunden brauche, sondern dass ich im Endeffekt mit Daten arbeite. Und wir kennen es alle, wenn wir bei Amazon einkaufen, die empfehlen uns, wer das gekauft hat, kauft auch das. Oder der erinnert uns immer wieder dran, wollt ihr das nicht noch? Oder dann kannst du ein Abo abschließen. All diese Themen, das heißt, das Wissen von Versanddaten, Kundenkommunikation, was im Callcenter besprochen wurde, was zum Beispiel auch dann vor Ort auf der Baustelle besprochen wird mit dem Außendienst, das muss viel besser ausgewertet werden, das muss verknüpft werden und daraus entsteht Umsatz. Und das war bisher nicht möglich bei den Unternehmen, wo man sagt, keiner kann diese 10.000 E-Mails sich durchlesen. Aber durch den Einsatz von KI ist man in der Lage, da Agenten zu bauen, da Umsätze predictive zu arbeiten. Und das ist auch ein Riesenthema in den Unternehmen, wo die Daten in verschiedenen Softwareprogrammen irgendwo liegen und nicht verknüpft werden.
Das heißt, die Daten bei euren Kunden jetzt beispielsweise, die Daten sind schon vorhanden. Du redest ja so schön auch von Datenmüll. Also Daten sind schon da, aber es geht um die Verknüpfung und es geht um die Prozesse. Und jetzt geht es darum, mit KI-Agenten, auch mit unterschiedlichen zu arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht ein Unternehmen jetzt? Also da kommen ja auch Kosten auf die Unternehmen zu, aus diesem, wie du so schön ja gesagt hast, aus Datenmüll Datengold zu machen, ne, wenn es überhaupt möglich ist.
Ja, erstmal, ich sehe erstmal jetzt die Möglichkeit, dass wir durch den Einsatz von generativer KI auch im Klein- und Mittelstandsbereich, dass wir da einfach die Produktivität steigern können. Es gibt Werte bis zu 44% kann die Produktivität gespeichert werden, Kosteneinsparungen und einfach mehr Umsatz generiert werden. Das heißt also, ich sehe das eher als Invest und die Unternehmen setzen das ja auch ein und setzen es um. Und letztendlich hat der Wettbewerb jetzt begonnen, wer es am schnellsten hinkriegt, wer es macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen in Zukunft noch funktioniert, wenn er nicht in der Lage ist, seine Daten zu automatisieren, wenn er nicht in der Lage ist, die Daten zu verknüpfen, daraus auch Business zu generieren. Das wird ein Unternehmen sich nicht mehr leisten können. Oder rein auch jetzt beispielsweise, wir produzieren ja mit Closive AI in Düsseldorf, wir produzieren ja sehr viel Conversation AI, das heißt so Telefonagenten, die nachtelefonieren, Chat-Systeme. Und da merken wir halt, du musst in Zukunft den Kunden halt auch die Möglichkeit geben, dass du sie 24/7 den Produktinformationen zur Verfügung stellst. Wenn die nachts auf einer Baustelle sind, wollen die vielleicht über eine App Informationen bekommen. Du musst Aufbau, also die Anwendungstechnik braucht im Endeffekt einen schnelleren Support. Du musst Reklamationen oder so musst du innerhalb von 24 Stunden bearbeiten können. Also überall da, wo es gerade so ein bisschen hapert, da müssen die ran. Und das ist jetzt, sehe ich, nicht unbedingt ein Kostenfaktor, sondern es ist ein Wettbewerbsvorteil. Es erhöht die Produktivität, es erhöht die Umsätze, es bringt Kosteneinsparungen. Und ich glaube, dass Unternehmen, die sich jetzt damit nicht beschäftigen, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Andererseits muss man ja auch sagen, über 50% der Unternehmen im Baubereich beschäftigen sich damit. Also die beschäftigen sich gerade mit KI, Automation und so weiter. Also das ist jetzt nicht ein Zukunftsthema über das, was wir heute reden, sondern es wird gerade gemacht. Es wird gerade händeringend gemacht. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und es wird gemacht auch. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren werden mindestens 16% der Unternehmen einsteigen in das Thema.
Also du sagst ganz klar, die Unternehmen, die sich diesen Themen nicht nähern oder sich nicht damit ernstzunehmend auseinandersetzen und ihre Strukturen anpassen, da droht der Marktaustritt.
Ja, ich bin der Meinung, es beschäftigen sich alle mehr oder weniger damit. Und selbst wenn sie nur mal davon gehört haben, aber die Zahlen sprechen dafür, über 50% der Unternehmen sind gerade dran, sich weiter zu digitalisieren, Systeme zu kaufen. Wenn man sich einfach mal gerade anschaut, wie weltweit das ganze Thema Daten, KI, ich sag mal, die Amerikaner haben dieses Jahr 700 Milliarden investiert in den Ausbau von Servern, Datenservern. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich die Billion geknackt an Investitionen. Wir in Deutschland investieren auch, also es ist zwar ein Bruchteil von dem, aber selbst Google Google wird in Deutschland bis 2030 über 5,5 Milliarden investieren hier in Datenstrukturen. Und das machen die nicht, weil die sich vorstellen können, da kommt irgendwann mal Business, sondern die merken, die Systeme rauchen. Ja, wenn ich ChatGPT ansehe, wie die Nutzung da ist. Die Tokenpreise gehen zwar gerade runter, also für jede Transaktion, immer wenn die KI anfängt zu arbeiten, zum Beispiel, wenn so eine KI eine Interpretation macht und sagt, okay, der eine Lieferant nennt das 500 Milliliter, der andere sagt 0,5 Liter und dann muss eine Interpretation der Daten da sein, das macht die KI und dafür zahle ich Tokens. Die Tokenpreise gehen runter aktuell, aber durch die Agents, also ein Agent, ein KI-Agent ist jemand, der letztendlich etwas komplexere Themen macht. Zum Beispiel, ich hatte gerade kurz erzählt, E-Mail-Eingang bei einem Unternehmen und da sortiert die KI die E-Mails erstmal vor und sagt, okay, der hat eine Reklamation, der hat einfach nur eine Kundenanfrage, das leite ich weiter an den Vertrieb oder hier hat einer geschrieben, wo kann ich jetzt mir hier die Verarbeitungshinweise runterladen und dann kann die KI es dann in der Lage, dem darauf zu antworten, eine E-Mail zu schreiben und ihm diese Verarbeitungshinweise als PDF-Datei zum Download leitet eben die E-Mail weiter. Und das kann so ein Agent. Und dadurch verbraucht er extrem viele Tokens. Und wenn man sich alleine nur mal anschaut, wie sich gerade das Thema Dateninfrastruktur, Datenserver, Tokens, etc., wie sich das gerade aufmacht, kann man nur sagen, alle beschäftigen sich damit. Also ich glaube nicht, dass, also ich bin davon überzeugt, wer das gar nicht anfasst, das Thema, das sind oft Unternehmen, die sagen, ich mache jetzt noch 2-3 Jahre und dann höre ich auf, aber du wirst es nicht überleben, wenn du jetzt nicht anfängst, das zu machen. Und jeder, der mit irgendeinem Projekt einsteigt, der merkt ganz schnell seine Defizite, dass die Daten nicht da sind, nicht in der Qualität, nicht verfügbar oder nicht plausibel sind oder dass die Daten aus dem CRM nicht ins ERP bekommt oder dass sie gar keine PIM haben, weil sie bisher kein E-Commerce gemacht haben. Also das merkt man absolut. Also von daher, ich bin der Meinung, alle sind dran oder müssen jetzt dran sein.
Ja, wir haben eingangs ja auch darüber gesprochen, nicht jedes Unternehmen wird es schaffen. Die Frage ist ja, welchen Weg sollen die Unternehmen gehen? Es sind ja auch nicht nur Riesenunternehmen, die ja auch Invest stemmen können. Mit welcher KI sollen sie arbeiten? Mit welcher Software, mit welchen Beratern? Macht es Sinn, sich zusammenzutun? Allianzen zu bilden, damit man auch gemeinsame Datenstandards entwickelt in der Branche?
Ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal notwendig, sich überhaupt das Thema auf die Fahne zu schreiben und das an oberster Stelle. Wie Thomas auch schon vorhin erwähnt hat, das C-Level hat keine Ahnung, dass das Thema so unfassbar wichtig ist. Das heißt, dort erstmal die Notwendigkeit zu verstehen, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, dass es wirklich notwendig ist, jetzt mal anzufangen und stark reinzugehen. Wie gesagt, ich hatte vor ein paar Tagen noch ein Gespräch mit einem Großhändler. Das fand ich richtig geil, weil da hat sich jetzt tatsächlich mal, es wurde ein Datenteam gegründet, auch wenn es noch nicht groß ist, aber es wurden Verantwortlichkeiten geschaffen, die auch in einer Position fest strukturiert sind, die sich dem Thema annehmen. Und diese Menschen haben halt auch die Möglichkeit und auch die Verantwortung und dürfen im Unternehmen umsetzen und durchsetzen, dass das Thema auch wirklich über alle Abteilungen hinweg vernünftig beackert wird. So, und genau an diesem Punkt sollte man zumindest erstmal starten. Das heißt, dieses Wissen im C-Level zu verankern, in der Geschäftsführung zu verankern. Wir müssen jetzt uns darum kümmern. Wir sollten jetzt anfangen. Dann Positionen oder zumindest mal Zeit oder Ressourcen bereitzustellen, sich mit dem Thema befassen zu dürfen. Also dass auch wirklich Workshops stattfinden innerhalb des Unternehmens, überhaupt das erstmal auseinanderzunehmen, zu schauen, wo sind Datenquellen, wo sind auch unsere Silos, wo müssen wir in unseren Prozessen auch, wo müssen Daten hin und her geschickt werden, wer muss mit wem sprechen oder welches System sollte mit wem sprechen. Und danach, da, wo Thomas dann halt auch wirkungsvoll sein kann mit seinen KI-Anwendungen, auf vernünftigen, soliden Datenstrukturen zu sitzen, da kann man dann weitermachen mit Automatisierung, KI und dann kommen da auch richtig geile Dinge bei raus.
Ja, und das hat in erster Linie nichts mit Geld zu tun, sondern eben erstmal mit dem Willen und der Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ein Stück weit Kompetenz aufzubauen. Denn eins muss man ja auch sagen, da sind ja auch Riesenchancen drin. Und ich höre ja auch immer wieder, dass Unternehmen sagen, ja, das können ja nur die Großen, wir können das nicht, wir haben die Ressourcen dafür nicht, wie soll das alles gehen? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, also in diesem Thema Daten als Teil des Geschäftsmodells, als wichtiges Teil des Geschäftsmodells, als Umsatzchance, als Entwicklungschance, ist es völlig irrelevant, ob ich einen Standort betreibe oder 100. Ja, also das ist ja wie ein Neustart in Anführungszeichen, wenn ich das aus geschäftlicher Sicht sehe. Du hast es gesagt, Thomas, es sind schon allein in den Kundenstrukturen bewegen sich schon Umsatzpotenziale, die man heben kann mit der Nutzung von Daten. Da habe ich noch nicht über Neukunden und über diese Dinge nachgedacht. Also ich finde auch, das sind Themen, die jeder anfassen kann auf unterschiedlichem Niveau und an der Stelle auch sollte. Denn wir haben das an anderer Stelle schon mal gesagt, Jochen, es ist halt gerne als disruptive Technologie bezeichnet, die Digitalisierung an sich. Und ich glaube schon, dass in unserer Branche, in der Blase, in der wir uns bewegen, in der die Protagonisten seit Jahrzehnten miteinander arbeiten und bekannt sind, dass diese disruptive Technologie unsere Blase sehr deutlich anstechen wird. Und dann werden die Dinge sich an der Stelle deutlich verändern. Aber das heißt nicht, dass es nur für die vermeintlich Großen ist, sondern das können auch und sollten auch alle die tun, die regional unterwegs sind. Die haben genauso eine Bedeutung, genauso die Möglichkeit, an der Stelle sich weiterzuentwickeln, wie alle anderen auch.
Das heißt, sei der Großhändler auch noch so klein, er muss sich damit beschäftigen mit Daten, er sollte sich damit beschäftigen. Nochmal die Frage, macht es Sinn, sich da auch, wenn man diesen ersten Schritt oder die ersten Schritte getan hat intern im Unternehmen, was du, Miriam, auch beschrieben hast, sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal mit anderen zusammenzutun und was gemeinsam zu entwickeln, damit nicht jeder auch die vielleicht auch die gleichen Fehler oder dieselben Fehler macht?
Absolut. Also das ist absolut sinnvoll und wir aus GAF-Sicht unterstützen das ja und befürworten das ja, dass es einfach strategische Partnerschaften gibt im Großhandel, die sich mit solchen Metaebenen, auf der Metaebene mit solchen Themen einfach beschäftigen, um ihre einzelnen Kompetenzen dort mit einzubringen, um eine gemeinsame Lösung zu erreichen. Das ist, halte ich für absolut legitim, um zum Ziel zu kommen, und auch eine gute Sache, mehr von den Themen zu lernen. Das halte ich absolut für richtig und auch sicherlich für notwendig. Denn auch das muss man sagen, das wissen wir ja, dass IT-Kosten seit den 90er Jahren massiv gestiegen sind. Ja, mit der Einführung von modernen ERP-Systemen, mit allem, was da hinten dran hing. Ich kann mich erinnern, bei meinem langjährigen Arbeitgeber war in den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre, die IT-Abteilung, ich glaube, 4 oder 5 Leute. Und wenn du eine Auswertung haben wolltest, hat das eine Woche gedauert und dann kam einer mit so einer Sackkarre, mit einem 5 Kilo Papier drauf. Ja, und dann konntest du anfangen, dir das durchzugucken und nach Zahlen zu suchen. Heute besteht die IT-Abteilung aus viel, 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 viel mehr Leuten, kostet viel, viel, viel mehr Geld. Nicht nur jetzt das Personal, sondern die gesamte Struktur. Und dass das eine nicht unübliche Entwicklung oder eine normale Entwicklung in der Wirtschaft ist, dass das Thema, was auch in den 90er Jahren das Thema, als es noch EDV hieß, eher ein notwendiges Übel als ein, ich sag mal, Umsatz- und ertragbringendes Konstrukt zu sehen, das war damals so. Und manchmal habe ich den Eindruck, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir sagen, ja, das macht ja alles keinen Umsatz. Ja? Aber es wird an der Stelle Umsatz machen, früher oder später.
Genau, wo du das schöne Wort EDV nochmal ins Spiel bringst, da denke ich auch immer an manuelle Sachen. Und das ist ja ein großes Problem, beziehungsweise die Gefahr, dass wenn jeder auch jetzt sich damit beschäftigt, dass man zu viel auch manuell machen muss und eben das Ziel haben muss, jedes Unternehmen das Ziel haben muss, auch möglichst viel zu automatisieren durch zum Beispiel Datenstandards.
Absolut, absolut. Wir wissen ja auch, da spielt dann das Thema Fachkräftemangel mit rein, machen wir uns nichts vor. A, gibt es Prozesse und Aufgaben, die wahrscheinlich in wenigen Jahren keiner mehr machen wird oder will. Ich kann mich erinnern, meine Ausbildungszeit, lange, lange, lange ist es her, da war Miriam wahrscheinlich noch nicht geboren, ja, Mitte der 80er. Da hatten wir Mitarbeiterinnen in einem hübschen separaten Raum mit ganz viel Papier und bedrucktem Papier. Und wenn die Aufträge am Telefon von den Kunden entgegengenommen wurden, wurde der Auftrag weitergegeben zu den Damen, die dann die Artikelnummer eingetragen haben. Völlig normal, damit irgendwie auch eine Faktura stattfinden konnte. Die hatten natürlich viele Artikelnummern im Kopf. Die Fehlerquote war gigantisch hoch, ne? Denn der Lieferant hat irgendwas geändert aus, keine Ahnung, Henkel MS-25 wurde MS-35, ganz doof. Dann hat sie erstmal wochenlang falsche Artikelnummern, die da hingeschrieben wurden und Falschberechnungen. Das war ein rein manueller Prozess. Das würde heute keiner mehr machen. Erklär heute mal einem Mitarbeiter, er soll mal mit der Hand Artikelnummern eintragen. Der guckt die wahrscheinlich an, ob du irgendwie einen Arzt brauchst. Und so wird es sicherlich eben mit anderen Prozessen heute auch sein. Wer will denn noch Excel-Tabellen quälen? Wer will heute noch diese Dinge manuell einpflegen, zeitaufwendig und fehleraufwendig? Das wird ja nicht mehr funktionieren.
Also es geht nur mit Automatisierung. Ist ja auch die Herausforderung, also man merkt ja, also wir setzen zum Beispiel Chatbots ein auf Webseiten, um Architekten beispielsweise zu beraten im Bodenaufbau oder so ähnliche Themen. Und wir merken halt, dass die Hersteller den Verkaufsunterlagen zur Verfügung stellen, dem Handel, dem Großhandel, Produktflyer zur Verfügung stellen. Aber wir brauchen für die KI-Nutzung, brauchen wir KI-taugliche Daten. Das heißt, wenn wir jedes Mal Tokens verschießen, weil der eine nennt das 500 Milliliter und der andere 0,5. Klar, die KI kann das super zuordnen, aber es kostet mich jedes Mal Geld, wenn wir uns darauf nicht einigen. So, wir verschießen hier einfach Geld. So, und jeder macht dann diesen Aufwand. Und da könnte man über gemeinsame Überlegungen, über Standards oder auch, wie gehen wir generell mit Daten um oder wie bereiten wir Daten oder wie stellen wir Daten zur Verfügung, weil jeder Hersteller, wenn ich den anrufe als Großhändler, sage ich, brauche Verkaufsunterlagen, dann kriege ich die. Wenn wir dann ein KI-Projekt starten und sagen, so, jetzt brauchen wir mal diese, ich kann jetzt nicht 15.000 PDF-Produktdatenblätter mal eben der KI geben, weil das ist ein Riesenaufwand. Und wenn der dann noch als Telefonagent funktionieren soll, muss der ja auch innerhalb von wenigen Sekunden antworten und muss dann im Hintergrund 45.000 Daten durchgehen, die nicht KI-tauglich sind, dann wird es teurer. Und wenn das dann jeder Großhändler für sich so umbauen muss, dann wird das extrem teuer. Und ich verstehe auch die Psyche der Unternehmer, die denken erstmal, ich habe ein Produkt und ich gebe doch jetzt nicht denen meine Daten. So, aber die geben mir den Produktflyer, ja, das machen die, aber die geben mir nicht Zugriff auf irgendwelche, das machen sie. Das ist bei denen noch überhaupt nicht im Kopf. Das ist das Gleiche, wenn ich über Open Source Systeme mit denen spreche, die können sich das nicht vorstellen, wieso Open Source, weil so soll, wenn ich was entwickelt hat, andere da mitmachen. Und ich glaube, diese Hürde, die müssen wir erstmal wegschieben, weil da verliert jeder Einzelne gerade extrem viel Zeit, Geschwindigkeit und wir verlieren hier Kosten. Und da könnten wir viel intelligenter mit umgehen, weil wenn mir jetzt ein Hersteller sagt, oder wir haben jetzt einen kleineren Großhändler, für den wir arbeiten, und der sagt jetzt, ich habe jetzt 12 Mal beim Hersteller angerufen, der schickt mir die Daten einfach nicht, dann ist das nicht so, dass ich als KI-Firma nicht an die Daten komme. Dann crawle ich halt denen seine Systeme, die irgendwo sind, aber dann haben wir wieder das Problem der Fehler. Dann habe ich eine Website gecrawlt, wo Kollektionen drin sind oder Farbzusammenstellungen oder Farbkarten drin sind, die nicht mehr aktuell sind. So, das heißt, wir müssen uns schon mal darüber unterhalten, wie wollen wir in Zukunft mit Daten umgehen, wo sollen die liegen. Ja, wie gesagt, Unternehmer haben da noch so ein bisschen, das sind meine Daten und das mache ich nicht, aber sie müssen ja Informationen weitergeben und die KI wird sie verarbeiten und niemand wird es auch aufhalten können. Also es wird nicht aufhaltbar sein. Also für kleinere Unternehmen crawlen wir halt die Daten im Internet. Wir haben immer Produktdaten, wie gut die dann sind und ob das dem Hersteller dann wirklich gefällt, was wir dann an Informationen an einen Architekten oder an einen Endverbraucher weitergeben, das könnte besser sein, aber da hapert es noch dran, dieses Verständnis für Daten. Aber ich glaube, Miriam, das ist bei dir, du machst tagtäglich diese Thematik. Das ist ja bei uns immer nur eine Randentscheidung, weil ich brauche Daten, sonst funktionieren meine Systeme nicht. Ich bin ja kein Datenaufbereiter, ich bin kein Datenanalytiker. Am liebsten wäre mir, liefert mir Top-Daten und dann sind wir happy, aber die gibt es nicht.
Ja gut, aber Thomas, du sagst richtig schöne Dinge hier. Jedes Unternehmen hat Daten, also die Daten sind immer vorhanden. Auch in meinen Projekten sehe ich das ja immer wieder. Es sind die Daten da, nur sie liegen halt vielleicht noch nicht in maschinenlesbarer Form vor, ne? Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, das vergessen auch die Unternehmer gerne, wenn sie das Thema jetzt vor diesem Riesenberg an Thema stehen. Daten, Hilfe, was ist das? Es sind Daten da. Ihr müsst sie nur noch in Anführungszeichen in eine halbwegs vernünftige, maschinenlesbare Form bringen. Den Rest kriegen wir hin. Das ist nichts, wovor man Angst haben sollte. Man muss sich halt einfach nur seine Prozesse einmal anschauen, gucken, wo entsteht was, was brauchen wir, was brauchst du zum Beispiel, Thomas, für deine Agenten, was brauchen wir XPIM, um das an den Großhandel zu geben, und dann kriegt man das als Branche gemeinsam hin. Das ist wirklich nicht mehr viel, was da fehlt. Es braucht halt nur noch jetzt, ich nenne es mal den kleinen Anschub, zu sagen, hey, komm, lasst jetzt mal was machen, wir kriegen das hin, wir kriegen das gemeinsam hin und wir gehen jetzt voran, und das am besten halt auch zusammen als Branche, weil dann schaffen wir es vielleicht auch, etwas Eigenes zu schaffen, was genau für unsere Bedürfnisse passt, und wir müssen uns nicht in Standards gießen, die vielleicht nicht für uns zugeschnitten sind.
Ja, absolut richtig. Und ich kann auch jeden nur dazu animieren, einfach loszulegen in dem Thema, weil wenn man relativ schnell Hebel im Unternehmen findet, wo man sagt, guck mal, da gibt es Technologien, die ist nicht schwierig, da kriegen wir Daten relativ schnell extrahiert, die kriegen wir aufbereitet, und da können wir da mit einer kleinen Automation sofort etwas machen. Das hat viele Vorteile. A, lernt das Unternehmen überhaupt, wie gehen wir an so Projekte ran, und die haben einen schnellen Erfolg. Ja, wenn dann auf einmal so ein E-Mail-Postfach sich innerhalb von wenigen Minuten einfach mal aufklärt und die Mitarbeiter müssen nicht mehr 1000 E-Mails lesen, sondern haben nur noch 200, reagieren dann innerhalb von 24 Stunden auf alle Reklamationen, dann geht da ein Knoten auf, und das kostet ja auch keine Unsummen. Also ich sag mal, die müssen da ja nicht gleich immer im sechsstelligen Bereich investieren, sondern die können mit überschaubaren Kosten, es gibt Systeme, die man machen kann, man kriegt die Daten dafür zusammen, und dann hat man schon gleich ein System, wo man einen Hebel hat, einen Return on Invest, man hat sofort Erfolg, man macht mehr Umsatz, man hat weniger Kosten, es ist effizient. Also loslegen kann ich nur jedem sagen, macht es, sucht im Unternehmen jetzt nicht die Speziallösung, sondern eigentlich das, wo er sagt, im Großen und Ganzen gibt es da Daten oder es gibt Marktdaten oder es gibt da PIM an Schnittstellen, und es gibt im Endeffekt da schon fertige KI-Lösungen, die man draufsetzen kann, und dann hat man erste Erfahrungen und auch erste Erfolge.
Ja. Und an der Stelle, Jochen, können wir auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Der GRF unterstützt ja nun auch und gemeinsam mit dem Thomas Mix mit Closive AI und der Miriam mit XPIM die Zusammenarbeit der Branche untereinander. Darum machen wir ja im Anschluss an die diesjährige GRF-Mitglieder- und Jahreshauptversammlung in Stuttgart einen offenen Branchendatengipfel am 30.09. ab 14 Uhr in Stuttgart im Mövenpick Hotel Messe, um genau diese Themen nochmal mit der Branche zu besprechen, noch einmal den Anstoß zu geben, sich damit zu beschäftigen. Und da ist ja jetzt eben von euch beiden ganz, ganz viel wichtige Dinge, die man nur unterschreiben und unterstreichen kann, gesagt worden. Nicht immer meins, 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 und zu glauben, meine Daten sind so A, für sich isoliert, so unheimlich wichtig, sondern gemeinsam für alle zur Verfügung zu stellen, es für alle bezahlbar zu halten, es für alle machbar zu machen an der Stelle, und nicht zu glauben, dass man vielleicht, weil man ein PIM-System hat und 93 Attribute, dass das jetzt für das Unternehmen selber der Heilsbringer sein wird. Also wir sind ja gut vorbereitet und wir haben alles. Das wird an der Stelle ganz sicher auch nicht die Lösung sein.
Richtig, Bert, das sehe ich genauso. Und Thomas und Miriam, ihr habt ja auch eigentlich ein flammendes Plädoyer gerade gehalten. A, dass dieses Thema auf der C-Level wirklich in Angriff genommen wird und was getan wird. Und eben auch B, dass gemeinsame Lösungen gefunden werden, um eben die Kosten nicht für jeden so hoch zu haben. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, wenn man mal Kür und Pflicht oder Pflicht und Kür unterscheidet, dass man, es geht immer nur Neukunde, 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 aber was ihr beiden erzählt habt über der Umsatz, der auch noch bei Bestandskunden ist, also was da noch sozusagen nicht gehoben wird, das ist ja wirklich Wahnsinn und ein Potenzial und auch vielleicht noch diese Wundertüte, ne, was man heben kann durch die richtige Nutzung von Daten. Und ja, wir können eigentlich ja nur sagen an die Hörer, dass jeder wirklich zu diesem Datengipfel kommen muss.
Können wir mal einen Blick vorauswerfen in die in die Zukunft, also nicht in 30 Jahren, sondern in eine greifbare Zukunft und was eigentlich möglich ist, wie Geschäftsprozesse, wie unser Geschäft eigentlich ablaufen wird, was wir erwarten, was denkbar ist in einem Geschäftsmodell, in dem die Daten vorhanden sind, funktionieren, integriert sind, miteinander kommunizieren. Wie wird sich das darstellen? Welche Möglichkeiten wird es geben? Die Frage an euch beide.
Ich glaube auf jeden Fall, dass Zukunft einfach datengetrieben sein wird. Das heißt, Umsätze werden datengetrieben sein. Ich habe natürlich immer diesen Fokus bei uns auf das Thema KI. Und wir merken auch, dass wenn wir Chatbots zum Beispiel auf eine Webseite packen, dass halt Architekten auch gerne mal am Wochenende sich informieren. Und ich glaube, in Zukunft sind die nicht mehr gewohnt, dass sie auf Informationen warten. Das heißt, man merkt es bei Google. Jeder, der googelt, der immer mehr Leute gehen gar nicht mehr auf die Webseitenergebnisse, sondern schauen sich das Ergebnis bei Gemini an. Wir wollen eine Information haben. Und das heißt im Endeffekt, wenn Unternehmen in Zukunft Informationen nicht zur Verfügung stellen, egal wo oder in KI-taugliche Informationen, dann spielen die keine Rolle mehr. Dann werden die nicht mehr da sein, die werden nicht mehr relevant sein. Und wenn ich jetzt überlege, dass es Agenten gibt, man merkt es ja selber, wenn ich jetzt bei ChatGPT bin und sage, ich möchte jetzt hier jemanden haben, der mir meine Wohnung anstreicht, da wird es dann auch so sein, dass ich ein Foto hochladen kann, also das ganze Thema Visualisierung, dass ich dann die Möglichkeit habe, jetzt will ich mal eine Erfurt-Tapete da drin haben, dann visualisiert er mir das. Und wenn so eine KI in Zukunft dann nicht auf diese Daten zugreifen kann, dass es also keine Bilder gibt, dann wird er das nicht machen können. Das heißt also im Endeffekt, ich bin nicht mehr da, wenn ich nicht Daten in irgendeiner Form irgendwo hinpacke. Und wir merken es ja selber, wenn ich bei ChatGPT jetzt mein neues Wohnzimmer visualisiert habe und Farben, dann fragt er mich ja, soll ich dir mal einen Maler suchen? Dann geht der hin und schaut sich die Rezensionen an. Und wenn wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, wird irgendwann ChatGPT sagen, soll ich dir da mal einen Termin machen? So, und dann wird da ChatGPT nicht unbedingt da anrufen in dem Malerbetrieb, sondern gucken, hat dieser Maler auch einen KI-Bot, der dann mit ihm telefonieren kann und dann sagt er so, ich habe für dich einen Termin dargelegt. Und genauso wird es auch im B2B-Bereich sein. Man merkt, die Handwerker, umso jünger die auch sind, die wollen eine App haben, die wollen die Informationen auf der Baustelle schnell abrufen können, die wollen verarbeiten, die wollen nicht warten, die wollen keine Hotline. Es wird immer einen Außendienst geben, es wird immer diese wertvolle Face-to-Face-Gespräche wird es geben, aber wenn es um Produktverarbeitung geht, wenn ich irgendeine Mischung haben möchte oder so, dann will ich die Information 24/7 sofort bekommen und da wird die KI maßgeblich das Kommunikationstool sein und dann geht es einfach darum, bin ich in der Lage, meine Daten in irgendeiner Form hinzubringen. So wie wir auch alle bei Google einen Google-Business-Eintrag haben. Jeder zweite fährt mit seinem Android-Handy dahin. Der weiß gar nicht, wo ich hinfahre, aber die Adresse ist ja im Google-Business. Ich gucke auf die Rezensionen und so weiter. Das heißt, die Daten, die bei Google in den Suchmaschinen waren, die muss ich jetzt alle KI-tauglich machen, damit die Agents in Zukunft einkaufen gehen. Systeme werden untereinander einkaufen. Das heißt, große Objektgeschäfte werden von den Planern, wird dann eine Umfrage beziehungsweise werden Angebote reingeholt in der Planung schon rein über Agenten. Da wird keiner mehr anrufen, da wird nichts mehr in die Richtung passieren. Das ist so ein Ausblick aus meinem Fokus auf die Branche.
Thomas, dem kann ich nur zustimmen. Nur nicht nur nach außen wird das Thema Daten ein absolut essentieller Faktor sein, sondern natürlich auch innerhalb der Unternehmen ist es oder mittlerweile ist es auch schon die absolute Norm und da wird sich noch viel mehr tun, denn auch das, was du nach außen beschreibst, also dass KI-Agenten miteinander kommunizieren und Daten von A nach B schieben, auch das muss innerhalb des Unternehmens passieren. Der Einkauf muss Daten haben, nach welchen Parametern darf ich überhaupt bestellen, beziehungsweise dann weiter, wenn die Ware irgendwo im Lager ankommt, ja, was brauche ich denn nur Lagerklassen, wenn es dann verschickt werden soll an den Kunden, Wassergefährdungsklassen. Alle diese Informationen müssen ja innerhalb des Unternehmens auch hin und her geschoben werden, zwischen den Systemen verfügbar sein und das natürlich in einer maschinenlesbaren Form und so granular wie möglich, sodass Systeme halt eben anhand dieser Informationen sich austauschen und miteinander kommunizieren können. Und dann natürlich die Kirsche obendrauf, die du schon erzählt hast. Ne? Der Kunde, wir wissen, der Kunde hat alle 3 Monate Produkt X bestellt. Also Predictive Analytics, das heißt, was wird er voraussichtlich tun? Ja, dann wird er wahrscheinlich in 3 Monaten wieder dieses Produkt bestellen. Was passiert, wenn er es nicht tut? dann sollte vielleicht der Außendienst da mal hinfahren und gucken, was da los ist. Und nur dann, wenn man Daten hat und dieses Wissen in maschinenlesbarer Form hat, kann man das überhaupt tun. Also sind Daten nicht nur eben für den Verkauf nach außen, für Neukunden und Bestandskunden wichtig, sondern auch innerhalb des Unternehmens, um die Flüsse der Daten, der Prozesse so vernünftig wie möglich gestalten zu können. Und das, muss man ja auch sagen, in Zeiten des Fachkräftemangels ist auch ein sehr großer Vorteil, weil wenn man es schafft, eben Menschen oder Prozesse, die eins zu eins immer gleich laufen, die aktuell Menschen händisch machen, ersetzen kann durch KI oder eben auch ein Automatismus, dann schaffen wir es natürlich auch, dem Fachkräftemangel irgendwo zu begegnen, was Bert vorhin auch schon erzählte.
Ja, Miriam und Thomas, auch dafür danke für diesen Blick in die Zukunft. Und Bert, wir haben ja in der Vorbereitung dieser Episode auch lange diskutiert und sind am Ende auf diesen Titel gekommen zwischen Abgrund und Aufstieg. Und wir haben auch jetzt in der Einleitung ja die These aufgestellt, derjenige, der die Daten hat, wird zukünftig die Produkte verkaufen. Diese beiden Thesen, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit oder liegen wir eigentlich ganz gut und liegen da nicht so sehr daneben, oder?
Also das denke ich auch. Das hört sich brutal an. Man kann jetzt sagen, wie in der Natur, Survival of the Fittest. Nichts muss morgen fertig sein, aber es wird halt zwischen Abgrund und Aufstieg wird es sich entscheiden. Die einen, die diese Themen vielleicht nicht so ernst nehmen oder sagen, bei uns ist alles anders oder meine Kunden sind anders. Bei dem einen wird es halt früher passieren, dass Dinge sich nachhaltig verändern und bei anderen eben etwas später. Man muss einfach, glaube ich, schon für sich die Einstellung auch gewinnen, dass Daten eben auch ein Grundpfeiler des Geschäftsmodells sind, heute eigentlich schon sind. Und wir, das will ich mich gerne mit einbeziehen, auch in meiner Zeit im Großhandel, Daten eher als notwendiges Übel gesehen haben. Und die technische Entwicklung macht es jetzt anders erforderlich. Und man muss einfach auch akzeptieren, dass Daten eine Menge Arbeit sind, und zwar dauerhaft. Das ist ja kein Prozess, den du einmal wie den Keller aufräumen, einmal regelst und dann ist es gut, sondern es wird immer wieder Veränderungen, Weiterentwicklungen geben, Anforderungen geben an den Geschäftsprozess, den ich mit Daten unterstützen muss. Also dieses schöne Eisbergbeispiel, man sieht eben nur die Spitze des Eisbergs, das ist das, was schön blau schimmert und wo ich mit dem Schiffchen gerne rumfahre, aber das, was man nicht sieht, ist halt die Arbeit und das sind 90% dieses Eisbergs, die unter Wasser liegen. Das muss einem, glaube ich, schon bewusst werden, das denke ich schon, ja. Und insofern ist der Titel zwischen Abgrund und Aufstieg, glaube ich, vielleicht provokant, aber gut gewählt.
Thomas und Miriam, wenn ihr über die Zukunft sprecht, fiel mir gerade ein, was wir in den letzten Jahren immer auf jeder, ob es GRF-Tagung war oder andere große Veranstaltungen in der Branche, Redner stellten sich vor das Plenum und sagten, in 10, in 20 Jahren ist jeder Dritte oder jeder Vierte oder jeder Fünfte von Ihnen nicht mehr da. Das war natürlich apokalyptisch, zum Beispiel Stichwort Konsolidierung im Großhandel. Ihr beiden habt ja mit Unternehmen zu tun, wenn es um Daten geht. Wagt ihr da eine Prognose, wenn von 100 Unternehmen, wie viele werden es schaffen und wie viele werden es nicht schaffen? Entweder sie gehen in einem anderen Unternehmen auf oder sie schaffen es wirklich nicht. Kann man sowas sagen?
Ich möchte es mir nicht anmaßen, hier eine Zahl zu nennen. Doch was ich sagen kann und auch sagen möchte, ist, dass die Leute, die es jetzt verpassen, sich damit ja zu beschäftigen und den Sprung zu wagen und jetzt einfach mal loszulegen, die werden das nicht schaffen, weil sie es einfach nicht können. Sie können nicht die Menschen hinstellen, die diese ganzen Prozesse händisch erledigen. Das schaffen sie finanziell gar nicht. Und auch wir wissen, dass der Markt sehr stark auch unter Kostendruck leidet. Wie soll das denn möglich sein, wenn man sich mit dem Thema nicht befasst und versucht, alles über Menschen zu lösen, das Problem mit Menschen zu bewerfen? Wie soll das denn gehen, wenn weiter die Kosten steigen und auch die Gehälter natürlich steigen müssen? Also eine absolute Zahl gibt es da nicht. Aber es ist nur logisch und nur schlussfolgerisch, dass wenn die Unternehmen sich damit nicht beschäftigen, sie es nicht überleben werden.
Also ich glaube auch, dass wir gerade in einem Zeitalter sind, wo was Größeres passiert. Einfach, es ist halt wie die industrielle Revolution. Ich sag mal so, es gibt heute, glaube ich, kaum noch Unternehmen in Deutschland, die T-Shirts herstellen, aber da wird niemand mehr sitzen, der einfach mit einer Nadel da T-Shirts näht und einen Faden, sondern die haben alle Nähmaschinen. Und jetzt kommen wir einfach in das Zeitalter rein, wo wir bestimmte Tätigkeiten, die sich immer wiederholen, Denktätigkeiten, wo die durch KI ersetzt werden. Das heißt also, die KI ist die Maschinen, die uns Denkunterstützung einfach gibt. Und das ist nicht aufhaltbar. Und wenn ich als Unternehmen das nicht mache, dann wäre das so wie, ich hole mir keine Nähmaschine oder ich habe mir damals keine Dampfmaschine dahin geholt, sondern ich hau mit dem Hammer, versuche ich die ganze Zeit das Eisen zu biegen. Das gibt es nicht mehr, das funktioniert nicht, das hätte keiner überlebt. Und jetzt sind wir in dem Zeitalter, ich muss bestimmte Sachen oder ich bin jetzt in der Lage, die Technologie ist da, bestimmte Denkprozesse zu automatisieren. Und dafür brauche ich Daten, sonst funktioniert das nicht. Um eine Nähmaschine zu betreiben, brauchten die auf einmal alle Strom und Dampf. Da wurde der Strom und Dampfkraft und jetzt brauchen die Daten. Und wenn ich jetzt nicht anfange, das zu automatisieren, also Denkprozesse zu automatisieren im Unternehmen, dann werde ich uneffizient, ich werde zu teuer, ich werde es nicht überleben. Also es wird nicht überlebbar sein, das nicht zu machen. Von daher sind wir gerade, meine ich, oder viele Experten sagen es ja auch einfach, wir sind hier an der nächsten großen industriellen Entwicklung.
Ja, danke. Und damit wären wir auch wieder bei diesem schönen Begriff, den ich jetzt für mich auch, oder da wären wir bei diesem schönen Bild, was ich jetzt für mich auch mitgenommen habe, dass die Daten sind die Energiezentrale eines Hauses und ohne die funktioniert halt eben auch gar nichts. Und wenn wir mit dieser Podcast-Folge auch mit eurer Hilfe natürlich vor allen Dingen es schaffen, dass jetzt auch wirklich der Letzte sagt, okay, ich gehe dieses Thema an, dann haben wir, glaube ich, eine gute Folge hinbekommen. Oder Bert, wie siehst du das?
Absolut. Also ich fand jetzt auch das waren passende, schöne Abschlussworte. Wir haben ja schon am Anfang darauf hingewiesen, das sollten wir jetzt auch wieder, wir wollen keinem Angst machen, wir wollen keinem sagen, oh, wenn du nicht sofort jetzt deine Schrittzahl erhöhst, dann wirst du diese Entwicklung nicht, wirst du nicht Schritt halten können. Es gibt ja auch gigantische Chancen, das haben wir ja auch gehört. Wenn wir den Blick voraussetzen, ich habe auch als Unternehmen, das vielleicht regional tätig ist und ein kleinerer Mittelständler ist, sehr wohl eine Zukunftsperspektive. Denn die Fragen kommen ja hier und da auch. Auch die höre ich ja aus der Handelslandschaft. Habe ich denn noch, wenn ich ein Unternehmen als junger Mensch übernehme von meinen Eltern oder von meinen Vorgängern im Großhandel, was ist denn meine Perspektive? Habe ich denn noch eine Perspektive? Ja klar, habe ich eine Perspektive, indem ich eben diese Möglichkeiten und die Entwicklungen, die dort stattfinden, auch nutzen kann. Also das hat gerade auch im Generationswechsel, wie ich finde, für den Großhandel und für unsere Branche auf jeden Fall eine Zukunftsperspektive. Und wir wollen keinem Angst machen, aber wir wollen eben den Blick darauf lenken und es ins Schaufenster stellen und sagen, Leute, guckt euch das an, das ist einfach wichtig, nicht nur in Anführungszeichen in Steine investieren, sondern tatsächlich, die Miriam hat es gesagt, Daten Truppe aufbauen, sich damit beschäftigen, reinkommen in das Thema, dann merkt man sehr schnell, wo die faulen Äpfelchen im Körbchen liegen und nach Möglichkeit eben Gemeinschaft suchen, denn auch das muss man sagen, unsere Branche ist nicht riesengroß. Wir haben auch keine Hersteller an der Stelle, keine Zulieferanten, die das Thema Daten und Digitalisierung nun außergewöhnlich treiben würden. Das ist so nicht. Das kennen wir aus anderen Branchen oder zumindest mal aus der Sanitär-, Heizungs-, Klimabranche anders. Die sind ja schon 20 Jahre weiter als wir. Das hat auch Gründe, aber dort gibt es natürlich große Hersteller, die schon allein aus technischen Gründen das Thema Daten schon vor vielen Jahren ganz anders getrieben haben, ihr Geschäft besser betreiben zu können, als das bei uns in der Branche der Fall ist. Und es ist das ureigenste Interesse meiner Meinung nach des Großhandels, hier gemeinsam eine Willensbildung zu haben, gemeinsam, jeder für sich selbstverständlich, aber doch als Branche an gewissen Themen gemeinsam zu arbeiten. Also die Aufforderung kann nur sein, am 30. September nach Stuttgart zu kommen. Am besten auch gleich am 29. und 30. als GRF-Mitglied zur Jahreshauptversammlung zu kommen, denn da gibt es auch noch ein bisschen was anderes links und rechts zu diesen Themen, aber am 30. September ab 14 Uhr im Mövenpick-Messe in Stuttgart sprechen wir über die Themen. Da ist dann auch der Thomas live und die Miriam ist auch live da und wir können uns da hervorragend austauschen. Das wäre noch von meiner Seite wichtig zu sagen.
So ist es, Bert. Du bist ja auch live auf der GRF-Talk natürlich und auf dem Datengipfel. Liebe Miriam, lieber Thomas, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt uns das Thema sehr schön aufgedröselt erklärt und wenn eure Plädoyers nicht gehört werden da draußen in der Hörerschaft und in der Branche, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Amen.
Das war Sanierungsfall, der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und bewerten Sie ihn hier in der App. Und vergessen Sie nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken, dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.